Ja, hallo Elius.
Hallo Tiwasito.
Danke, dass ich dich jetzt interviewen kann. Wir hatten schon länger Kontakt, jetzt hat es sich endlich ergeben. Elius, der Name macht natürlich direkt neugierig. Was bedeutet er und wie bist du da dran gekommen?
Also, ich persönlich neige gar nicht dazu, mir selber irgendwelche spirituellen Namen zu geben. Diese vielen Anandas heute, XY Anandas, das wäre ich sicher nicht. Es hat sich ergeben, dass mir mein Meister Raphael diesen Namen gegeben hat, vor ein paar Jahren. Und ich aber selber entschieden habe, dass ich diesen Namen, der für mein spirituelles Dharma steht, erst dann verwende, wenn ich ein Buch, das in Arbeit war, fertig hatte, mit dem ich dann auch unter Elios firmiere dort. Das war im Oktober letzten Jahres, 2012. Und seitdem bin ich in spirituellen Kreisen als Elius unterwegs. Dieser Name, manche leiten ihn aus dem Griechischen ab mit Helios, Sonnenhaftes. Ich sage, jeder mag darin definieren, wie er es gerade möchte. Es ist einfach so, dass dieser Begriff mehr oder weit mehr das ausdrückt, was dieser Körperorganismus hier heutzutage ist. Er drückt das deutlicher aus als mein alter bürgerlicher Name. Und von daher ist es nur logisch, wenn ich für mein spirituelles Dharma diesen Namen dann verwende.
Raphael ist dein Meister, sagst du. Also, was ist das für ein Mensch und wie bist du zu ihm gekommen?
Ich bin seit Anfang, Mitte der 90er Jahre mit Raphael in Kontakt und es hat sich sehr schnell ergeben, dass wir eine sehr enge dharmische Beziehung aufgebaut haben. Und ich hatte damals allerdings den Wunsch, ganz zurückgezogen zu leben, das heißt, nicht öffentlich zu arbeiten. Ich hatte das früher schon mal gemacht in anderen Yoga-Systemen. Nach ungefähr 2, 3 Jahren schob mich dann der Raphael sanft an und meinte, du kannst gar nicht anders, dein Dharma ist zu lehren und du kannst dies hier machen. Natürlich muss man dafür die entsprechenden vedantischen Qualifikationen haben, um das machen zu können, aber das war scheinbar der Fall in seinen Augen. Und dann bin ich halt losgegangen und habe so eine Satsang-Gruppe gegründet, die bis heute existiert mit wechselnden Teilnehmern. Nicht alle haben Durchhaltevermögen. Ja, Raphael selber ist eine Wesenheit, die sich auch nicht fotografieren lässt, beispielsweise. Es gibt kein Bild von Raphael. Wir hatten es geschafft, ein paar Jahre Raphael auch mal nach Deutschland zu holen, haben mit ihm Vorträge und Seminare veranstaltet. Das war okay. Und danach, auch aufgrund seines physischen Alters, hat er gesagt, so, ich ziehe mich jetzt ganz zurück, wieder in meine Einsiedelei nach Italien. Und er hat mir die Aufgabe übertragen, im deutschsprachigen Bereich den klassischen Advaita zu lehren. Klassischer Advaita heißt, anders als das, was heute Neo-Advaita genannt wird, dass man sich ganz an die Lehren von Shankara Gaudapada orientiert, die Kodifikatoren waren für die Zusammenfassung und Fokussierung der Upanishaden und der Veden. Das war 7., 8., 9. Jahrhundert. Ja, dann habe ich damit begonnen, unter Raphaels Betreuung immer wieder. Ich bin früher mehrmals jährlich in Italien gewesen. Heute ist das weniger, weil ich mit ihm auf andere Weise Kontakte habe, innerlich und auch per E-Mail. Das ist ja irgendwo auch was Innerliches. Die E-Mail läuft ja nicht außen. Er selber ist schwer zugänglich. Das läuft nur über den Verlag in Rom. So habe ich ihn auch kennengelernt. Hatte gar nicht gedacht, dass das überhaupt klappt. Aber durch meine Hartnäckigkeit damals hat das geklappt und ich war einer der ersten so aus dem Ausland und aus Deutschland, die da ihn überhaupt in seiner Einsiedelei besucht haben. Ja, ich kann nur sagen, Glücklich ist der, der solch einen Meister, solch ein vollrealisiertes Wesen im Leben treffen kann. Das ist natürlich eine karmische Bedingung, die auf beiden Seiten stattfindet. Raphael meinte mal, er hätte gewusst, dass er mich trifft. Und ja, dann hat sich eine enge Liaison von direkter Schülerschaft zum Lehrermeister entwickelt bis heute. Und ich hoffe, dass das auch noch lange weitergeht, dass er uns noch lange auch im Physischen erhalten bleibt auf dieser Welt.
Von euch habe ich gehört, dass da Menschen um ihn herum leben, die auch arbeiten, also die einen Garten haben oder Landwirtschaft und wo man dann da sein kann und dort mitarbeiten.
Ja.
Ist das, kannst du das bestätigen?
Ja, das ist so. Das ist eine Einsiedelei mit vielleicht einem Dutzend Menschen, die da festleben, Residentis könnte man sie nennen. Die sind teilweise Mitbegründer dieser Einsiedelei, dieses Ashrama, und bis heute da treu geblieben. Ja, die leben da fest und sind eine Art Sanyasin, mit der Bedeutung, dem formalen, gesellschaftlichen, normalen Leben ganz entsagt zu haben. Sich ganz dort zurückgezogen zu haben und ein Leben zu leben, das unter den vier großen Yoga-Bedingungen stattfindet. Der Advaita Vedanta hat ja ein Synonym, das ist Jnana Yoga oder der Erkenntnis Yoga und ist einer der vier großen alten Yogas, neben dem Bhakti Yoga, dem Karma Yoga und dem Raja Yoga. Das ist dort der tägliche Ablauf. Alles fließt in den Advaita ein, weil er Metaphysik ist. Deshalb sind all die Yogas in Advaita Vedanta, Jnana Yoga, integriert. Das ist zum Beispiel der Karma-Yoga-Aspekt, der da praktiziert wird. Der Yoga des rechten Handelns und des Übergebens des Handelns ans Göttliche.
Ich habe gehört, dass Raphael keine Schüler mehr annimmt. Also praktisch, wer jetzt zu ihm will, der kann das nicht. Oder er muss ganz hartnäckig sein.
Raphael ist hier ein Paradebeispiel einer wirklich alten Tradition, auch des Westens, wie das bei den Griechen stattgefunden hat. Es muss dort auch sehr schwierig gewesen sein, in die echte Schülerschaft zu kommen, wegen der schwierigen Qualifikationen, die ein Schüler bringen muss. Und bei Raphael ist es auch, so wie ich es bisher erlebt habe in den vielen Jahren, eine absolute Seltenheit, dass er ganz offiziell jemanden als Schüler benennt, der das dann auch öffentlich darf. Es gibt welche, das muss ich auch sagen, die hatten mit Raphael Kontakt, die haben sich alles Mögliche angemaßt. Raphael hat dann auch davon erfahren, aber in seinem unendlichen Großmut steht er darüber und sagt, lass mal, das regelt sich schon alles. Ja, ich kann es nicht beurteilen, ob er Schüler annimmt oder nicht. Auf jeden Fall lebt er seit mindestens 2006. Sehr zurückgezogen dort, hat vorher dort auch zurückgezogen gelebt, aber nach den Jahren des öffentlichen Auftritts in den USA, in Spanien, in Deutschland, lebt er nun ganz zurückgezogen. Und es kann sein, weil er auch noch sehr viel zu tun hat, dass das mit der Schülerschaft nicht so ohne weiteres geht. Außerdem ist es sehr schwer, ein Vedanta-Schüler zu werden, weil die Qualifikationen, über die ich jetzt ein paar Mal sprach, nicht leicht zu erfüllen sind.
Die sind?
Wer möchte zum Beispiel schon wirklich komplett sein Ego aufgeben und den gesamten psychischen Apparat, den nennen wir im Sanskrit, der klassische Vedanta verwendet Sanskrit-Begriffe, der Antakarana, das ist die Gesamtheit des gesamten psychischen Organismus mit Ego, Wille, Denken, Fühlen und so weiter. Das, was Psyche genannt wird und noch ein bisschen mehr. Das alles aufzugeben, um in den nächsten Schritt zu gelangen, ins Universale. Weil ich, wenn ich den Antakarana aufgebe, den Individualbereich ganz verlasse, ins Universale gehe, ich löse quasi das Ego und all die Dinge auf. Das ist aber dann bereits eine Konsequenz oder eine Folge von dem schrittweise Verwirklichen dieser Qualifikation. Ich nenne mal die zwei wichtigsten, das ist ein komplexes Thema. Die zwei wichtigsten sind mit Sanskrit Vairagya und Viveka. Viveka ist das höhere Unterscheidungsvermögen, nicht das rational-analytische, sondern das höhere Unterscheidungsvermögen, das im Universalbereich beheimatet ist. Mit diesem Viveka unterscheidet man das Wirkliche vom Nichtwirklichen. Echte Erkenntnis von nur Wissenheit. Aber der Gag bei der Sache ist, dieses Unterscheidungsvermögen kann ich nicht mal eben abrufen oder abfordern. Dafür muss ich mich auch qualifizieren, um das überhaupt erreichen zu können. Also um eine der wichtigsten Grundqualifikationen zu erreichen, muss ich erstmal was tun. Bedeutet für die Praxis, ich kann mich einem intensiven Studium widmen, der Heiligen Schriften, das nennt man Shruti. Das ist die große Zusammenfassung der Heiligen Schriften. Oder das Smriti, das sind heilige und andere Wissende und Erkenntnishabende, Seiende, die auch Schriften geschrieben haben. Sich also mit dem Studium befassen, sich in eine Gruppe echter, wirklicher Suchender zu geben, meist einem Satsang, der unter einem Lehrer geführt wird, und sein Leben zu versuchen, das wäre der Karma-Yoga-Aspekt, tagtäglich auszurichten auf das Göttliche und nicht auf das Profane. So kommt man dahin, dass sich eine Öffnung tut, vom Herzen her, vom Herzchakra her, das dann eine Bahn freilegt, um Viveka möglich zu machen. So, wenn Viveka eingetreten ist oder sich anbahnt, tut sich gleichsam etwas Positives, Konstruktives in der zweiten wichtigen Qualifikation, dem Vairagya. Das ist die Losgelöstheit, Entsagung von allem. Es ist nicht so, wie in manchen Yoga-Systemen, dass es hier um Entsagung geht im physischen Bereich oder so. Ich entsage jetzt einer Speise, einem Getränk, ich entsage dem Sex oder dem Genuss allgemein. Das hängt da auch mit zusammen, aber es geht hier um geistige Entsagung. Das bedeutet, dass wir in den Kern, in den absoluten Kern unseres eigenen Wesens, äußeren Wesens eindringen. Bedeutet, dass wir unsere Gedanken unter Kontrolle bekommen müssen und eine wirkliche Ruhe eintreten lassen können. Diese Ruhe entwickelt sich erst durch intensives Üben, zum Beispiel durch Meditation, oder einfach auch, wenn es noch keine Meditation genannt werden kann, durch Leerwerden. Training von Leerwerden im Kopf, denkfrei werden, denn das Denken ist die Ursache für jegliches Karma. So, wenn wir dann etwas freier werden, denken ruhiger, dann öffnet sich diese spirituelle Pforte vom Herzchakra her und das Viveka kann einfließen und das Vairag auch. Das heißt, es fällt uns dann nach und nach leichter, mit diesen Anforderungen des täglichen Lebens umzugehen. Wir erlangen einen Grad von Freiheit, der nichts zu tun hat mit dem, was die meisten Menschen heute unter Freiheit verstehen. Es ist eigentlich nicht Freiheit von, also in eine objektbezogene Freiheit, Freiheit von irgendwas, das ist es eigentlich weniger, nicht im Grundprinzip, sondern es ist eine universale Freiheit, wie ich das in meinem Buchtitel benannt habe zum Beispiel. Diese universale Freiheit kann sich nach und nach öffnen, ermöglicht eine ganz andere Blick- und Sichtweise des Lebens und damit tritt ein Prozess in Gang, den man Befreiung nennt. Das ist ein sukzessiver Prozess der Befreiung. Bei den meisten Menschen passiert das nicht schlagartig, sondern sukzessive. Scheibchen für Scheibchen. So, und dadurch öffnen sich dann auch die Qualifikationen, es gibt noch ein paar andere, zum Beispiel den, wie genannt wird in den Schriften, den unstillbaren Durst nach Wahrheit oder zum Selbst, nach dem Göttlichen. Das muss ein Durst sein wie in der Wüste, wenn man tagelang nichts getrunken hat. Wer diesen Durst so nicht verspürt, sagt zum Beispiel Shivananda, der ist noch ein Stück vom Wege entfernt. Ja, so viel erstmal zu Qualifikationen. Das ist oft ein Thema in Satsangs, das ist oft ein Thema in Vorträgen, oft in Seminarien. Für viele Menschen ein lebenslanger Lernprozess, wobei man darf sich da nicht erschrecken und sagen, oh Gott, jetzt habe ich mich auf einen Weg begeben, da hänge ich jetzt ellenlang drin, wo doch Neo-Advaitins Instant-Erleuchtung versprechen, wenn nur zwei, drei Dinge da mal eben passiert sind. Das ist ganz und gar nicht so beim Advaita Vedanta. Der Advaita Vedanta ist hier viel realistischer. Es ist eine wahre Lehre und die Realistik hier heißt, die meisten Menschen bringen ein Karma mit, das Zeit braucht in dieser Lebensspanne, um befreit zu werden davon, von diesem Karma, um das Karma zu reinigen, um mit moderner Sprache die Festplatte zu reinigen. Das braucht Zeit und es gibt nur wenige inkarnierte Seelen, die schon so viel sattwisches Karma mitbringen, dass das nur noch ein kleiner Schnips ist und sie dann wirklich zur Befreiung kommen können. Aber das ist bei vielen nicht so. Schön ist aber zu wissen, dass derjenige, der sich auf einen solchen Weg begibt, der alten Wissenschaft, die Gewähr hat, dass er auch im Übergang zum Tod wunderbare Dinge erleben wird und dass da ein Kumulationsprozess stattfinden wird, der, man könnte es jetzt nennen, seine Verdienste, die seine Bemühungen darstellen, der ganze Apparat der Bemühungen, der zu seinen Lebzeiten abgelaufen ist, um Erkenntnis zu erlangen, das kommt dann zur Geltung in der Todesstunde. Und dadurch hat dieses Wesen einen Riesenvorteil auch für seine nächste Inkarnation, die dann günstig verläuft und wo dann direkt Grau aufgebaut werden kann.
Ich kann verstehen, dass man eine bestimmte Ausrichtung anstreben kann, aber was dann letztlich passiert, ist doch immer Gnade, oder?
Die Gnade spielt im ganzen Leben eine Rolle. Luther hatte sich ja schon damit beschäftigt, mit seinem Sola Fide, allein durch Gnade, allein durch Glaube. Das ist richtig. Nur, man müsste jetzt lange darüber diskutieren, was ist Glaube oder was ist der rechte Glaube und was ist Gnade. Also ganz knapp, Glaube im Vedanta ist nicht gleich mit dem Glaube im Christentum. Glauben im Vedanta heißt so viel wie Wissen. Das ist bereits ein Schritt weiter. Wer den wahren Glauben hat im Vedanta, für den ist die Shruti, also die heilige Wissenschaft, die nicht von Menschen ersonnen ist, sondern von Sehern geschaut und uns geschenkt, für den ist der Glaube etwas, was so viel bedeutet wie, das ist die Wahrheit, die ich jetzt in schriftlicher Form vor mir habe. Oder der Guru, der Meister, der Lehrer, das ist der Repräsentant dieser Wahrheit und das ist mein Glaube. Das ist also etwas, was schon weiter vorangeschritten ist als Glauben im altlutherischen Sinne, etwas für wahr halten. Etwas für wahr halten ist eins und Glauben als Wissen ist zwei. Und wenn dann der weitere Schritt kommt, die Erkenntnis, das wäre Punkt 3, das wäre dann der höhere Fortschritt, wo sich dann auch die höhere Intelligenz langsam in den niederen Organismus einsenkt. Raphael sagt manchmal von oben, weil alte Vorstellungen, dass Himmel und Gott und so oben sind, man könnte auch sagen von ganz tief innen, entsteht dann ein Erneuerungsprozess, ein Transformationsprozess.
Wie ist es für dich, wenn jetzt moderne Satsang-Lehrer oder Advaita, die sich auch auf Advaita beziehen oder einfach sagen, jetzt hier, das ist es schon und das ist alles, was da ist. Wie wirkt das auf dich?
Einerseits mögen diese Lehrer recht haben, weil es ist ja in der Tat so, es ist jetzt alles da und es ist alles bereit. Und es gibt die Aussagen, im Grunde sind wir schon erleuchtet, wir müssen uns nur daran erinnern und so weiter. Aber was dann oft nicht benannt wird oder nicht berücksichtigt wird, ist das individuelle Karma. es ist schon ein Vorteil, wenn ich in dieser Lebensspanne mit meinem Karma überhaupt auf einen spirituellen Weg finde. Wir wissen, manche spirituelle Wege, die sind gar keine, das sind auch Sackgassen, aber andere spirituelle Wege, wie das, was man initiatische Überlieferung nennt, da weiter, welches so einer, oder Gnosis oder Kabbala, das sind Wege, wenn man sich darauf einlassen kann, sind das meist schon recht fortgeschrittene Seelen. Diese Versprechungen mit Instant-Erleuchtung oder alles ist recht einfach, du musst nur und Punkt, 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 das ist unter Advaita-Bedingungen eigentlich nicht seriös, weil es nicht, in den meisten Fällen nicht, den Gegebenheiten entspricht von einem Individuum, das auf dem Weg ist und noch eine Menge Karma mit sich herumschleppt. Das Karma muss man sich so vorstellen, wie es mal in der tiefen Psychologie ähnlich formuliert wurde. Da wurde mal gesagt, man könne sich das Unbewusste, nicht das Unter, sondern das Unbewusste so vorstellen wie einen Ozean. Und wenn man jetzt anfängt, das aufzuarbeiten, schon im Psychologischen, dann ist das so, als säße jemand am Strand hinter einem Teelöffel und würde anfangen, den Ozean auszulöffeln. Da kann man sich vorstellen, wie lange das dauern würde, bevor er den ausgelöffelt hat. Und dann ist noch die Frage, wohin? So ähnlich ist das mit dem Karma. Es gibt verschiedene Formen von Karma, altes, frisches, welches was schon in die Zukunft weist. Das ist aufgrund der vielen Leben, die wir Menschen schon dahinter haben, eine solche Fülle, ein solches Riesenpaket, das nicht mal ebenso schnipp weg gemacht werden kann. Nur in wenigen Fällen möglich, die solch eine günstige Konstellation von Karma mitbringen, dass sie quasi in diesem Leben sich nur den letzten Kick geben wollten. Bei denen ist das möglich. Aber das sind, wie die Heiligen Schriften sagen, wie auch Shankara sagt, es unter einer Million einer. Und nicht ein ganzer Haufen. Von daher auf mich als klassischen Advaita-Lehrer wirkt es, wenn solche Aussagen kommen, nicht richtig, schlicht und einfach nicht richtig. Man müsste da realistischer sein und den Menschen frei ins Gemüt sprechen und sagen, hör zu, das braucht sich ja noch eine ganze Weile, möglicherweise, aber es lohnt sich, auf den Weg zu gehen, weil du in jedem Fall in diesem Leben anfängst, systematisch Karma aufzuarbeiten. Schlusspunkt dazu, wem es allerdings gelingen mag, in dieser Lebensspanne eine solche tiefe Meditation zu erreichen, dass wirklich ein Samadhi-Zustand erreicht wird, dann ist das schon ein erster Ansatz dafür, dass Karma anfängt, sich aufzulösen. Mit jeder Meditation, die eine ist, und die fängt eigentlich erst da an, wo Gedankenfreiheit ist, löst sich Karma, manchmal sogar in ganzen Schwüngen, in ganzen Paketen auf. Aber das reicht in den meisten Fällen auch nicht, einmal ein kurzer Samadhi. Shankara empfiehlt da auch immer wieder zu versuchen, dann diesen Zustand erneut zu erreichen, zu verlängern, zu prolongieren, bis etwas erreicht ist, ein Zustand erreicht ist, der so etwas wie ein dauerhaftes Samadhi, ein Verankern im Sein, im Sat ermöglicht. Das ist aber dann erst dem Befreiten möglich, der dann auch mit offenen Augen tagsüber im anscheinenden Wachbewusstsein immer in diesem inneren Zustand verharrt und dementsprechend dann sein ganzes Karma auflöst. Wirklich aufgelöst hat es erst eine Wesenheit, die so tief im Samadhi verankert ist, es gibt zwei Formen, Savikalpa, Nirvikalpa. Wer so tief verankert ist, dass er Nirvikalpa erreicht hat, den nennt man dann einen Jivan Mukta, einen zu Lebzeiten befreiten Menschen, ein zu Lebzeiten befreites Wesen. Dieses Wesen muss nicht mehr trainieren, muss sich nicht mehr bemühen, in seinem Alltag das Richtige zu tun. Shankara sagt, vergiss dann die Shruti, schmeiß sie weg, schmeiß alles weg, du brauchst auch nicht mehr in Gruppen zu gehen, vergiss deinen Lehrer. Du bist jetzt unabhängig davon, du bist ganz frei, du bist ein wirklich Befreiter. Aber davon gibt es eben nur sehr, sehr wenige. und nicht zu einer Fülle, wie manchmal heute geglaubt wird. Da gibt es noch Unterschiede von dem, was man Erleuchtung oder Befreiung nennt.
Fallen dann alle Identifikationen weg oder sind die dann weggefallen?
Ja. Für den Jivanmukta, ja. Da sind alle Identifikationen weg. Raphael zum Beispiel ist mit nichts identifiziert. Auch nicht mit dem, was er selber mitgeschaffen hat, die Einsiedelei oder sowas. Der ist mit nichts identifiziert, von daher ist er auch sehr zurückhaltend, in der Öffentlichkeit irgendwelche Aussagen zu machen, weil man denken könnte, er vertritt jetzt irgendeine Ideologie oder so. Das ist so nicht. Absolut identifikationsfrei, freies Wesen, wirkt manchmal auf einen normalen Verstand sehr eigentümlich, weil nicht unbedingt das von dieser Wesenheit kommt, was man erwartet hat. Aber wenn man dann ein bisschen in sich geht und zur Ruhe kommt, merkt man, dass genau die richtige Taste getroffen ist und dementsprechend auch ein Prozess in Gang kommt, bei dem der diesen Kontakt hatte.
Wie siehst du dich selber? Sind da auch die Identifikationen weggefahren?
Es ist einfach so, dass solche Fragen natürlich immer wieder kommen. Grundaussage hierzu, der klassische Advaita-Lehrer wird niemals selber über seine eigenen Fortschritte reden oder über seinen eigenen Zustand. Es ist eigentlich so, das hat Ramana Maharshi, der Ramakrishna hat es mal sehr schön ausgedrückt, er sagt, das individuelle Auge sieht mich, ihn damals, sieht mich gemäß seines Erkenntnisvermögens. Und ergänzend hat er gesagt, jemand, der Kontakt mit einem befreiten Wesen hat, wird nach einiger Zeit merken, ob das, was von diesem Wesen kommt, aus dem rationalen, analytischen kommt, also ganz normal aus dem Verstand, wir nennen das den Manas oder das Manas, oder ob das aus einem weit geöffneten Herzen, das transformiert ist, entströmt. Das merken auch oder spüren auch Menschen, die noch keine Erleuchtung haben oder die noch gar nicht mal unbedingt weit auf einem Weg fortgeschritten werden sein müssen. Sie spüren das über Intuition und über Wahrnehmungskanäle, die nicht rationaler Art sind. Von daher ist es auch völlig müßig, wenn einer sagt, ich bin befreit, ich bin nicht befreit. Nur der Befreite kann eh den Befreiten erkennen. Alles andere wären Theorieaussagen. Und von daher ist der Advaita-Lehrer aus folgendem Grund gehalten, nichts über seine eigenen Zustände zu sagen, weil er nicht als Person den klassischen Advaita Vedanta vertritt, sondern nur zur Verfügung steht, um die heilige Wissenschaft den Menschen heute in einer entsprechenden Form darzubringen. Also absolute Zurücknahme der Person, übrigens ein großer Unterschied zu vielen, die heute sich auch Advaita-Lehrer nennen, die sehr viel mit Emotionen arbeiten oder mit Charisma. Das macht der Advaita-Lehrer nicht im klassischen Sinne, sondern nimmt sich zurück, ist mehr oder weniger, ja man könnte sagen, kein Medium, aber eine Art Durchflussstation.
Schon ein Kanal.
Ein Kanal, ja. Mhm.
Was sagst du zu der Aussage, jeder Weg ist Aufschub?
Das glaube ich nicht. Das wäre eine Aussage, die auf Sackgassenwege zutrifft. Initiatische Wege, die ich vorhin genannt habe, wo der Advaita einer davon ist, ist sicher kein Aufschub, sondern das ist sogar Katalysator. Aufschub wird es dann, wenn ein Weg, der im Grunde ein großartiger Weg ist, wenn der zu rational aufgefasst wird. Das passiert zum Beispiel beim Advaita Vedanta heute öfter. Viele Intellektuelle haben den Eindruck, dass sie einen guten Zugang zum Advaita haben, weil er hat so eine klare Nomenklatur, er erläutert unheimlich viel. Der Advaita bleibt im Endeffekt keine Frage offen schuldig. Da entsteht der Eindruck, oh, da kann ich rational prima einsteigen, der ist ja wie Wissenschaft und so. Das ist eine große Täuschung. Man braucht einen intuitiven Zugang zu dieser Lehre. Wie ich vorhin gesagt habe, ich habe diese Instanz noch nicht genannt, Buddhi heißt die. die Buddhi ist die höhere Intelligenz, die im Universalen beheimatet ist, die muss befreit sein durch Übungen und so weiter, durch Kontakt mit einem authentischen Lehrer, durch Gruppen. Wenn die Buddhi aufgeht, dann kriegt man einen intuitiven Zugang zu einer Lehre und dann ist es alles andere als Aufschub. Aufschub würde ja bedeuten Verzögerung, Hindernis, ne? Sondern im Gegenteil, das kann ein gewaltiger Katalysator sein, der die Befreiung tatsächlich noch zu Lebzeiten ermöglicht. Nur jeder sollte wirklich gehalten sein, gründlich zu prüfen, bevor er sich irgendeinen Weg verschreibt, ob dieser Weg authentisch ist und wirklich offen und befreit oder einer alten Überlieferung entspricht, die authentisch ist. Das ist wichtig. Wir haben ja über Sektierertum, in dem Sinne, wie es in Deutschland verwendet wird, schon sehr viel Übles erlebt. Von daher muss man da sicherlich auch mit rationalem Verstand erstmal ran und unterscheiden.
Ja, man muss vor allen Dingen schauen, ob es für einen selber stimmig ist, ne? Wo man resoniert, wo Anziehung besteht.
Genau, ja. Das sagt der Advaita Vedanta auch, der versucht nicht irgendwelche Interessenten oder Schüler zu binden. Wir haben meist eher weniger Teilnehmer im klassischen Advaita Vedanta. Wir sagen, wenn du mit deinem Christentum zufrieden bist, dann ist das toll. Dann mach das und mach es mit ganzem Herzen. Das wäre ein Bhakti-Aspekt. Also von den Hindus wird Jesus ähnlich gesehen wie Krishna, als Avatara von Vishnu. Und die Lehre ist Bhakti, Hingabe und Liebe zu Gott. Wenn das jemand macht im Christentum, ein seliger Mensch. Der kann sich gern auch mit Advaita beschäftigen, aber muss überhaupt nicht seine angestammte Religion oder Lehre aufgeben. Gar kein Problem. Er kann sich beim Advaita vielleicht ein paar Zusatzinformationen holen oder Ergänzungen, weil hier ja, wie ich schon sagte, eine Fülle erklärt wird und aus einer höheren Perspektive alles betrachtet werden kann und es auch um Erfahrbares geht und nicht um irgendwelche Theoreme. Aber jeder kann bei seinem Weg bleiben, ob Buddhist oder Islam oder Hinduismus oder Jainismus, was auch immer. Das kann alles unter dem Dach von Advaita stattfinden.
Advaita heißt ja nicht zwei, ne, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Kannst du das nochmal erklären, also warum es nicht zwei heißt, warum es nicht einfach Einheit heißt oder eins?
Mhm. Advaita ist Non-Dualismus. Also die ganze Welt, wie wir sie hier erleben, ist dual, bis hin zu den binären Systemen heute von Computern. Alles ist dual. Es gibt einen alten Spruch, der sagt, nichts kann ohne sein Gegenteil existieren. Und das drückt sehr vieles aus. So haben wir auch die esoterischen Lehren schon immer gelehrt. So, nicht zwei bedeutet, dass da nur eins ist. Und Einheit heißt es deshalb nicht beim Advaita, weil unter Einheit etwas anderes verstanden wird. Da muss ich etwas ausholen. Es gibt das Brahman, das ist das Höchste, Absolute, die eigentliche Non-Dualität. Und das ist Nirvikalpa. Wenn dieses Brahman sich etwas ausdenkt, überlegt, so könnten wir jetzt mal einfach als Menschen sagen, dann tritt etwas in die Manifestation. Und wenn sobald etwas aus der Ruhe in die Manifestation tritt, ist das Savikalpa. So. Und dann geht das Ganze los mit dem Prozess des Werdens. Das sind die Universen. Ich sage im Plural die Universen, weil es geht hier nicht nur um das Physische, was wir kennen und was uns schon genug Rätsel aufgibt. Es geht auch, und das fehlt oft bei Leuten, die heute auch lehren, diese ganze Nomenklatur der geistigen Welten beispielsweise, wie der Advaita das lehrt, den Mikrokosmos, der Mensch also mit seinen verschiedenen Körpern und der Makrokosmos, wo die Körper Entsprechungen haben in verschiedenen Universen. All das ist Samsara, die Welt oder Welten des Werdens, des Entstehens und Vergehens. Und an der Spitze dieser Welten steht ein Schöpfergott, der heißt im Advaita Vedanta Ishvara. Das ist die Einheit. Die Einheit, in der alles zusammenfließt oder von der alles ausgeht. Von der alle Manifestation ausgeht. Ishvara hat dann, kann man sich vorstellen, verschiedene Vehikel. Die Maya, das ist eine Kraft der Täuschung und Projektion. Die Gunas, das ist etwas, das die Naturkräfte in Gang setzt. Findet man in allen Universen und bei uns als Menschen auch diese drei Gunas. So, wenn wir jetzt den Weg zurückgehen zum Selbst, wie man heute modern sprachlich sagt, dann marschieren wir sukzessive auch durch diese verschiedenen geistigen Ebenen, diese Welten, die wir alle in uns haben, die wir alle repräsentieren, die werden wir dann sogar erleben können und kommen im Endeffekt nach, was sage ich jetzt mal frech, nach verschiedenen Erleuchtungszuständen in die Einheit allen Seins. Und erst bei Ishvara ist die Einheit allen Seins. Dort ist das Sein verankert und dort ist dann Stille. Aber Ishvara ist die Instanz, die höchste manifestierte Gottheit, von der alles ausgeht. Das Brahman als Absolutes ist davon, obwohl es Teil von ihm ist, völlig unberührt. Es bleibt auf unerklärliche Weise in seiner Dreiheit, wie man auch manchmal sagt, Sat, Chit, Ananda, bleibt in sich ruhend und da geschieht etwas aufgrund der Schöpferkraft dieses höchsten Bewusstseins.
Muss man sich vorstellen, oder kann man sich das so vorstellen, dass es einfach bewusst ist, weil ich meine, alles Sein ist ja jetzt auch schon alles Sein, ne? Also ist es einfach, dass das mehr in den Fokus kommt, dass oder wie, weil das Leben ist ja alles und es ändert sich ja nichts, indem ich mich verändere oder indem ich einen Weg gehe oder einen Prozess durchmache.
Das äußere Leben verändert sich ständig, das ist Samsara. Es gibt keine Sekunde, wo irgendetwas wirklich statisch ist, also ja. Alles verändert sich sowieso. Die Grundfrage, die du stellst, die dahinter steht, ist, ob ich dann das Sein in einem neuen Fokus sehe oder so etwas.
Ja, überhaupt so sehe, wie es eigentlich ist. Ja. Ne? Und vorher war es genauso, aber ich habe es nicht, ich habe es nicht so gesehen.
Okay, aber das wäre zu simpel, wenn es so wäre. Denn dann gäbe es immer noch ein Subjekt und Objekt. Einen, der betrachtet und der ein Objekt, das etwas zu Betrachtendes ist, aufnimmt. Das ist, wenn man in diesen inneren Prozess hineintaucht, nicht so. Sondern man realisiert es, man wird zu dem, was dieses Sein ist. Man ist dann dieses Sein in der gesamten Fülle und es fehlt diese Subjekt-Objekt-Beziehung. Das beginnt schon, wie wir vorhin gesagt haben, beim Samadhi. Beim Samadhi beginnt es, dass sich Subjekt und Objekt, man könnte sagen, annähern, bis sie miteinander verschmelzen und auflösen. Dann gibt es weder Subjekt noch Objekt, sondern nur Gewahrsein. Und dieses Gewahrsein ist eben ein Aspekt des Seins. Das ist jetzt Seinsstufe 1 und wenn man dann zu Ishvara aufsteigt, dann ist das so eine Art, man könnte sagen, absolutes Sein, das höchste Sein, das denkbar ist. Und da ist nichts mehr von irgendwelchen Dualitäten dann auch, dann ist die Einheit, die Verschmelzung hat stattgefunden. Das alte individuelle Subjekt-Objekt-Geschehen hat sich vollkommen transformiert und ist jetzt eingeflossen, so wie der Tropfen, der in den Ozean fällt und dann eins ist mit dem Ozean. Vorher war es der Tropfen, der konnte den Ozean noch betrachten. Jetzt ist er drin und da gibt es nichts mehr zu betrachten.
Und der Ozean ist im Tropfen.
Und der Ozean ist im Tropfen. Beides hat sich miteinander total vermischt, weil es immer schon eins war und nur... Wir sagen im Vedanta, durch den Fall der Seele, die in das samsarische Geschehen gepurzelt ist und Interesse daran gefunden hat, schon seit vielen Inkarnationen, ist eine falsche Identifikation hat stattgefunden und die kann sehr hartnäckig sein. Und von daher dauert es eben eine Weile, wie wir schon sagten, bevor der Tropfen wieder komplett in den Ozean fällt und sagt, ja, mei, das bin ich, das war ich schon immer. und im Grunde die Individualität auch vergisst.
Was verstehst du unter Seele? Du hast eben gerade das Wort benutzt.
Klar, es muss ein bisschen drüber gesprochen werden, weil der Seelenbegriff ja eher theologisch auch belegt ist. Wir haben hier im Vedanta verschiedene Begriffe. Fangen wir mal ganz oben an. Brahman ist das Absolute, das allerhöchste Selbst. Ein Strahl von diesem Atman, von diesem Brahman geht dann hinunter Richtung Samsara, Richtung Entstehen. Das ist Atman, identisch mit Brahman, aber ein Lichtstrahl, der die unteren Welten beleuchten kann. Das Ganze kumuliert sich bei Ishvara und von daher strahlt das in die Individualitäten hinein. Und diese individuelle Seele dann, die sich in diesen individuellen Welten realisiert hat, nennen wir den Jivatman, Jiva Atman. Das ist wiederum ein Abstrahl von Atman, ein Lichtglanz von Atman. Wir haben also Jivatman, individualisierte Seele, Atman, universale Seele, Brahman, das Absolute. Der Seelenbegriff klassischer Art trifft hier nicht zu, weil der oft mit Psyche auch gleichgesetzt wird. In der Psychologie, in den verschiedenen Schulen der Psychologie, wird der Seelenbegriff oft nur mit dem Psychischen gleichgesetzt. Und das ist hier nicht so. Ich sagte ja ganz zu Anfang, für den Psyche-Begriff gibt es etwas anderes. Das ist etwas viel Größeres, das Antakarana. Und darin enthalten ist zum Beispiel noch nicht mal der Jivatman, weil dieser ganze Apparat, das Antakarana, eine Art Instrumentarium ist, das von sich aus kein Leben hat. Von sich aus zum Bereich der Nicht-Existenz gehört. Erst der Kontakt mit dem Jivatman, der im Universalen sitzt, ermöglicht, dass hier überhaupt mehr Energie runterkommt und wir beide jetzt miteinander hier reden können. Und der Jivatman muss sich wiederum erleuchten, um zurückzufinden zum Atman und zum Einheitsbewusstsein von Ishvara und darüber hinaus ins Absolute, was seine eigentliche ursprüngliche Heimat ist.
Die Menschen sind ja sehr unterschiedlich, ja. Also das heißt, auch wenn jemand erwacht, dann bleibt diese Individualität bestehen, auch wenn keine Identifikation mehr damit ist. Aber die Menschen bleiben unterschiedlich, sondern vielleicht sogar, dass sie die Unterschiedlichkeit besonders dann leben können, dass sie sich besonders schillernd entfalten kann. Stimmt das?
Das mag so wirken. Bei einem wirklichen Befragungsprozess ist es nicht so. Die Individualität ist ein Ausdruck der Seele, die gefallen ist, die also sich vergessen hat von ihrer eigentlichen Herkunft. Diese Individualität leben wir innerhalb dieser ganzen Apparate der individuellen Welten Leben für Leben. Und diese Identifikationen damit sind sehr stark und deshalb vergessen wir es und kommen irgendwie nicht weiter. Wenn jemand jetzt die Befreiung erlangt, schon nennen wir sie Befreiungsstufe 1, ins Universale, und das Ego und den Manas und den Antakarana und den Ich-Sinn und all das aufgeben kann, auflösen kann, in dem Moment passiert etwas Dramatisches, Einmaliges. Es wird wirklich die alte Wesenheit, die wir waren mit Name und Form, die wird aufgelöst. Der Körper bleibt erhalten erstmal, aber die Wesenheit wird aufgelöst. Jetzt hat sich die Wesenheit zurückgezogen in den höheren Bereich und wird von der Buddhi her geleitet. Interessant ist, dass das befreite Wesen natürlich immer noch mit diesen individuellen Welten in Kontakt treten kann, solange es diesen Kontaktkörper hat oder verschiedene Kontaktkörper hat. Subtile gibt es ja auch. Aber es wirkt nur so, dass dieses Wesen ja irgendwo sich ganz normal verhält und ja wahrscheinlich auch denkt und auch Wünsche hat und so etwas. das wirkt so, weil dieser psychische Apparat, von dem wir sprachen, zwar aufgelöst ist, aber nicht in dem Sinne, dass der jetzt verschwunden ist, sondern der ist in dieses höhere Wesen, in die Buddhi-Einheit eingetaucht, eingesogen worden, hat seine Qualitäten da immer noch, aber das Wesen wird jetzt nicht mehr von diesen alten Qualitäten geleitet und gelenkt. Solange das Wesen aber in diesen Welten agiert, kann es sich auch normal weiter unterhalten, kann bestimmte Dinge tun, nur was sich im Innern bei diesem Wesen tut, hat nichts mehr mit Individualität zu tun, sondern mit Universalität. Es ist ein gewisser Gnadenakt, dass eine Wesenheit, die diesen Befreiungsakt erlebt hat, überhaupt noch in dieser Welt agieren kann. Es gibt auch Fälle, wo dann das Karma abgeschlossen ist, also die Erleuchtung gleichsam der physische Tod bedeutet. Das ist aber nicht häufig der Fall. Es kommt auf das Dharma einer Person an, was sie noch für Pflichten, Aufgaben und so weiter in dieser Welt zu erfüllen hat. Schön ist es ja, wenn jemand befreit ist und dann noch den Menschen zur Verfügung steht. Aber nochmal dann Fazit. Es wirkt nur so, als sei diese Individualität noch da und würde jetzt nur unter anderen Gesichtspunkten gesehen. Nein, sie hat sich aufgelöst. Und das, was von diesem Wesen kommt, sind dann Weisheiten und keine Rationalitäten. Das ist auch ein Wesen, das letztlich wunschfrei ist und nicht mehr identifiziert ist.
Weil der Verstand ist ja weiterhin ein praktisches Werkzeug, ne? Auch für deutsche Menschen.
Nein.
Nein?
Er hat sich aufgelöst. Er hat sich mit diesem Prozess aufgelöst, aber ist eingesogen worden in einen höheren Verstand, die Buddhi. Und dieser höhere Intellekt, der seit Äonen von Leben notwendig war, um diesen Manas, diesen Verstand überhaupt zu beleben, ich sagte ja schon, das ist ein im Grunde totes Instrument, es wird von der Buddhi belebt, da war ja schon immer eine Interaktion. Aber jetzt ist diese Einfachheit, der alte Manas ist weg, und jetzt wird von der Buddhi agiert. Von daher ändert sich auch Sprache durchaus. Und die Vorschläge, die von einem befreiten Wesen kommen, sind anderer Natur als von einem nur rational-analytischen Verstand oder Manas. Es ist also ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass eine wirkliche Auflösung, aber Integration stattfindet. Es wird aber nicht mehr mit dem alten Manas gearbeitet, sondern die Buddhi arbeitet direkt mit den niederen Körpern. Das ist der Unterschied.
Du hast eben Satsang erwähnt. Wie sieht dieser klassische Advaita Satsang aus? Auch mit Frage und Antwort, mit Stille. Wie sieht er praktisch aus?
Also jeder Lehrer, Meister praktiziert das ein bisschen anders. Es gibt ja auch auf einem einzigen Weg unterschiedliche Nuancen, wie man etwas machen kann. Also wenn man einen Satsang zum Beispiel in Indien, in einem der Shankara-Klöster, die dort Matas genannt werden, wenn man das da betrachtet, läuft das anders ab als hier im Westen. Im Westen ist das eben viel nüchterner. Überhaupt ist der Advaita-Satsang etwas sehr Nüchternes, im Gegensatz zum Bhakti-Prozess, wo durch Hingabe und Verehrung auch sehr viel Ritual stattfindet und auch Gesänge und so etwas. Das ist im Shankara-Yoga nicht der Fall. Nur wenig, ein paar Mantren gesungen oder so etwas, Shiva-Mantren oder etwas, aber sonst nichts. Also es ist eine sehr nüchterne Sache, die durchaus dialogisch ist, aber die Besonderheit von einem Satsang ist, dass wenn Interessenten, Menschen zusammenkommen, unter diesem Gesichtspunkt gemeinsam zur Erkenntnis zu gelangen und hier auch ein Kraftfeld, wir dürfen das ruhig mal energetisch formulieren, ein Kraftfeld bilden, zusammen mit ihrem Lehrer, dann ist das in jedem Satsang ein katalytischer Transformationsprozess, der systematisch stattfindet und der dem einzelnen Individuum hilft. Das ist so eine Art Synergie, wie wir das oft im Management heute auch hören, Synergieprozess, also die Summe der Einzelkräfte von diesen Menschen in dem Satsang ist mehr als die Einzeladditionen, die jeder einbringen könnte. Dieser Synergieeffekt, da ist 1 plus 1 nicht 2, sondern vielleicht 5 oder so etwas. so ein Satsang hat Stille-Einheiten, wenn wir es praktizieren. Da wird meditiert, da wird kontempliert, also mehr mit Objekten auch schon mal gearbeitet. Da finden auch schon mal Chants statt. Da ist viel Teaching, da ist viel Ruhe und Stille und der Versuch, mit dem Herzen aufzunehmen und nicht mit dem Kopf. Von daher ist die Besonderheit eines Satsangs nicht irgend so eine Diskussionsgruppe, sondern in der Zusammenkunft unter dem Namen der heiligen Wissenschaft, der Überlieferung, können hier Kraftfelder freigesetzt werden, die der Befreiung dienen, die auch tatsächlich in dieser Lebensspanne einen schnelleren Prozess in Gang setzen kann, als wenn man das nur alleine im stillen Kämmerlein machen würde. Denn es ist eine dieser verschiedenen Voraussetzungen, wie vorhin gesagt, dass man sich möglichst mit Menschen auch umgeben soll, die wahre Sucher sind. Und sich nicht so sehr mit dem Profanen beschäftigen soll, sondern mit dem Heiligen. Diese Trennung hat ja Mircea Eliade mal gebracht, das Profane und das Heilige. Das Profane entspricht dem ganz normalen, alltäglichen, gesellschaftlichen Leben. Das Heilige ist eben das, was die Überlieferung uns nahelegt. Und so läuft der Ansatz dann hier ab.
Du bist auch Vorsitzender des Vedanta-Vereins, oder wie heißt es genau?
Wir haben 2006 mit dem Segen von Raphael übrigens die Vedanta-Akademie Deutschland gegründet.
Ah ja, Akademie. Mhm.
So, das Ganze musste natürlich, da wir ja auch in Deutschland sind und alles nach strikter Regel und Ordnung laufen muss, musste irgendwo organisiert sein. Niemand von uns ist irgend so ein Vereinsmeier. Aber es musste natürlich ein Verein sein und da haben wir dann einen gemeinnützigen Verein daraus gemacht, der offiziell unterwegs sein darf und dementsprechend so einen formalen Hort gibt für diese Geschichte. Ich bin nicht in dem Sinne der Vorsitzende, ich bin der Präsident dieses Vereins, so wird das benannt. Und es gibt einen Vorstand und auch einen Vorstandsvorsitzenden. Das sind diejenigen in dem Vorstand, die sich um die Fortentwicklung im formalen Sinne kümmern und um den Erhalt dieser Vereinigung Akademie kümmern, während ich derjenige bin, der die spirituellen Impulse gibt oder der spirituelle Repräsentant dieses Vereins ist.
Und was passiert im Rahmen des Vereines? Veranstaltungen, Vorträge, Seminare oder?
Ich sage gerne, wir sind so eine nomadische Wanderakademie. Wir haben kein eigenes Haus. Dieses Haus hier, in dem ich lebe, ist der formale Sitz. Es muss ja irgendeinen formalen Sitz haben. Aber hier finden nur die Satsangs eben statt, hier im Haus. Ansonsten sind wir bundesweit unterwegs und führen in Rostock, Köln, Bonn, Würzburg, München, wo es gerade sich ergibt, Seminare oder Vorträge durch.
Und die leitest immer du oder gibt es da auch noch andere Lehrer, die dies leiten?
Überwiegend mache ich das. Es ist eine Frage schlicht und einfach der finanziellen Mittel, wenn man andere auch bestellen würde, jemanden aus Indien oder so. Die Mittel sind noch begrenzt bei uns und das ist aber nicht der Grund, warum wir da auf andere Lehrer verzichten alleine, sondern ich bin halt dafür eingesetzt, dass ich mit dieser Vedanta Akademie versuchen soll, im deutschsprachigen Bereich den klassischen Advaita in seiner Originalität möglichst zu lehren und zu erhalten. Wenn wir die Gelegenheit haben, sind wir offen für Sufis und alles Mögliche, das sich, soweit es alten Überlieferungen entspricht, gerne bei uns hier mit einbringen kann. Keine Frage. Würden uns freuen.
Vor 20, 30 Jahren war ja Yoga was ganz Besonderes, was ganz Spezielles. Ne? Und jetzt ist Yoga ja eigentlich so im Mainstream, jeder größeren Stadt. Hier gibt es ein Yoga-Institut. Und wie siehst du das für Advaita Vedanta? Ist das auch auf dem Weg, bekannter zu werden oder zu mehr Menschen zu finden? Oder siehst du da eine Entwicklung oder eine Offenheit? Wie würdest du das
beschreiben? Kommen wir mal erst zu dem Yoga und dem Yoga-Begriff. Der Ursprungs-Yoga kommt im Grunde von Patanjali und von Shiva. Patanjali hat das in eine sehr schöne Nomenklatur geschaffen mit dem achtfachen Pfad. Da hat sich dann nachher der Ashtanga-Yoga daraus entwickelt, der ein Ursprungs-Yoga ist aus dem Pfad des alten Raja-Yoga. Ne? Yoga der Meditation, manchmal auch der Königsweg genannt. Yoga bedeutet immer auch Vereinigung wieder mit dem Göttlichen oder Wiedervereinigung mit dem Göttlichen. Das ist etwas, das muss ich eigentlich sagen, es tut ein bisschen weh, wenn man sieht, was heute so Yoga genannt wird. Es sind manchmal nicht mehr als hervorragend aufgebaute gymnastische Übungen. Manchmal ist Pranayama mit dabei, spezielle Atemübungen. Aber nur wenige Yoga-Lehrer praktizieren den Yoga im Sinne und mit der Grundausrichtung Wiedervereinigung mit dem Göttlichen. Sondern es hat sich hier im Westen, dazu zähle ich auch Amerika und so, hat sich mehr zu einer Wellnesskultur entwickelt, die mit Gesundheit und Gesunderhalt und Gesundwerdung zu tun hat, Fitness allgemein schlechthin. Das reicht aber nicht, um Yoga genannt zu werden. Nicht? Im Grunde sollte es anders benannt werden. Da ist dann der Ausdruck meinetwegen Jazz-Dance schon treffender als Yoga, ne? Was in der Regel Yoga genannt wird. Der Hatha-Yoga ist so der populäre Yoga geworden mit Körperbewegungen, Körperstellungen, Asanas, der sich aus dem Raja-Yoga entwickelt hat. Das ist aber im Grunde eine auch, vom Geist hin her gesehen, vor allem eine sehr abgespeckte Version des Patanjali-Yoga. Von daher muss man heute genau hinschauen, was da so Yoga genannt wird. Wer es wirklich ernst meint, muss sich an eine der vier alten Yogas halten. Der Advaita Vedanta als einer dieser vier alten Yogas, Jnana Yoga, Erkenntnis Yoga, hat in den letzten 20 Jahren vielleicht sogar schon mehr durch Ramana Maharshi, der darauf ja immer wieder reflektiert hat, obwohl er ja gar nicht ursprünglich von dieser Lehre kommt, hat eine Renaissance erfahren, dass er populärer wurde und durch diese zunächst mal rationale, einfache, scheinbare Zugänglichkeit hat er sehr viel Resonanz bekommen in der westlichen Welt mit unseren wissenschaftlichen Ausbildungen und Interesse gefunden. Es gibt allerdings nur wenige, die wirklich diesem klassischen Advaita Vedanta nach Shankara und Gaudapada und wie ihn auch Raphael lehrt, Raphael ist ein neuer Kumulationspunkt in der heutigen Welt, der quasi die alte Lehre wieder so in ihrer Reinheit weiterbringt. Und das ist unsere Aufgabe, dafür auch Kanal zu sein. Dafür gibt es eher weniger Anhänger, weil man dafür diese berühmten Qualifikationen aufbauen muss, an denen nicht viele bereit sind, so hartnäckig zu arbeiten. Viele Menschen heute sind es gewohnt, schnelle Ergebnisse zu erzielen. Das kommt auch vom Management, Just in Time und all diese Geschichten. Schnelle Ergebnisse erzielen ist Teil unseres Wirtschaftssystems und wie uns weisgemacht wird, Teil unseres Überlebenssystems. Aber man kann im wahren Yoga und gerade auch in dem geistigen Yoga nicht schnelle Ergebnisse antizipieren. Das geht nicht. Das geht deshalb nicht, wie wir sagten, weil wir unsere eigenen karmischen Bedingungen oft gar nicht kennen oder unterschätzen oder in Richtung von schnellem Vorwärtskommen überschätzen. Das kann man nicht. Von daher ist es so, dass wir, die wir strikt den klassischen Advaita lehren mit unserer Vedanta-Akademie, eher weniger Interessenten haben, die dann aber oft schon vorbereitet sind und manches gehört und gesehen haben und jetzt diesen Vertiefungsaspekt erfahren möchten. Manche bleiben dann auch dabei, da hat das Feuer gefasst. Wir nennen uns auch den Weg des Feuers, der Advaita Vedanta. Bei manchen ist es nur eine weitere Geschichte, die sie mal gehört haben und aufgenommen haben. Hängt ganz von den inneren Dispositionen ab, wie du vorhin auch sagtest, ob da eine Resonanz stattfindet oder nicht. Ob eine Resonanz stattfindet oder nicht, sagt meist nichts über einen Weg, sondern nur über das Individuum, das da diese Resonanz empfinden kann oder nicht. Der Weg an sich, wenn es ein alter Weg ist, ist ja unantastbar im Grunde. Und jeder hat die Möglichkeit, sich in das Kraftfeld reinzuschwingen. Aber wenn dazu der Drehkondensator, der Detektor nicht richtig eingestellt werden kann, dann fällt es schwer.
Ich glaube, wir haben eben auch schon Ramana Maharshi erwähnt. Ich glaube, ich meine, du hättest auch Bücher von ihm.
Ja, ganz viele.
Die habe ich gesehen.
Ja, ja.
Was bedeutet er für dich?
Sehr viel. Ramana ist da eine sehr spezielle Wesenheit gewesen, die mit 16 Jahren plötzlich in eine Todessituation geriet und dann wissen wollte, so, wenn ich jetzt schon sterben muss, will ich auch wissen, was da vor sich geht. Und dann setzte ein sehr langwieriger Prozess der systematischen Erleuchtung ein. Ramana war im ursprünglichen Sinne kein Advaitin oder Vedantin, aber durch seine Befreiung, durch seine Erleuchtungserfahrung des Nirvikalpa, wusste er mit einem Schlag alles und hat dementsprechend auch, ohne dass er Schriftgelehrter war oder sehr viel gelesen hätte, obwohl er wusste alles und hat sehr viel auf den Advaita Vedanta reflektiert. Von daher wird er auch mit Advaita Vedanta in Zusammenhang gebracht. Also wenn man irgendwo eine Webseite aufschlägt, Advaita, erscheint auch Ramana, obwohl er als solcher im engeren Sinne gar nicht bezeichnet werden könnte, legte da auch selber gar keinen Wert drauf, glaube ich. Aber alles das, was er ausdrückt, ist purer, reiner Advaita. Wobei beim Ramana Maharshi auch sehr viel Bhakti mitschwingt. Man sieht das schon an dem...
Sehr viel Herz.
Sehr viel Herz, ja. Mhm. Sehr viel Herz und die Augen, die so strahlen. So eine Güte und Liebenswürdigkeit und Demut und heilige Freude. Das ist etwas, weshalb ich mir auch schon mal hier das ein oder andere Bild von ihm hingestellt habe, weil es einfach so ungeheuer ausdrucksvoll ist und einen Zustand beschreibt, den man sich selber und vielen Menschen gerne gönnen möchte, diese Ausstrahlung zu haben, wie Ramana Maharshi. Er war wirklich ein sehr großer, weiser und heiliger Mann.
Er liebte ja sehr den Berg und hat den Berg auch als was sehr Besonderes beschrieben. Hast du da ein Verständnis für, was der Berg ist oder ausdrückt?
Die Wissenschaft heutzutage hat Begriffe geschaffen wie geomantischer Ort oder so etwas, Kraftort, Kraftfelder. Das hat gar nichts jetzt mit Erdstrahlen oder solchen Sachen zu tun, wie es ein Radiästhesist mit seiner Route finden würde. Es gibt Kraftorte und diese Kraftorte sind gewissermaßen kosmische Kanäle für spirituelle Bedingungen. Und das Arunachala ist eben auch so etwas. Und das hat Ramana natürlich deutlich gesehen und gespürt und sich wohl gesagt, das ist der Ort, von dem aus ich leben und wirken möchte und werde. Und meines Wissens hat er den ja auch eigentlich nie verlassen und ist dann da ja auch transzendiert. Man sagt bei solchen Wesen ja nicht gestorben. Ich glaube nicht, wie wir vorhin mal ansprachen, Richtung Identifikation, dass Ramana mit diesem Ort in irgendeiner Form identifiziert war, im Sinne von Anhaftungsprozess oder Verhaftung, das glaube ich nicht. Aber er wird dieses Geschenk eines geomantischen Kraftortes gern angenommen haben, um von dort aus zu wirken. Genau wie dem Kailash ja zugeordnet wird, die Buddhisten haben da ihre Götter und die Hindus setzen auch Shiva auf die Spitze dort. Das heißt also, das sind Berge, heilige Berge, die als Kraftorte gesehen werden. Wer weit fortgeschritten ist in einer Lehre, geht sicher gerne auch zu solchen Kraftorten, aber es muss nicht unbedingt sein. Dennoch akzeptieren wir das, es gibt diese Kraftorte. Der jüngere Babaji, der hat ja auch so einen Kraftort beschrieben, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das ist existent, aber bei Ramana, denke ich, war es einfach eine Art Symbiose, dieses heilige Wesen mit diesem Kraftort. Wunderbar.
Ganz andere Frage, wie siehst du andere Menschen? Siehst du sie als Persönlichkeiten, als Energie, als Bewusstsein? Wie ist das für dich?
Es gibt einen Ausdruck in der Bibel. Kennst du sicher, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet, dass man einen Nächsten so liebt, wie man sich selbst gern lieb hat oder lieben möchte. Da bleibt aber immer noch eine Trennung. Da ist der Nächste, den ich so ähnlich wie mich liebe, und da bin ich. Es gibt ein Ausdruck, der den Advaita dann besser trifft, wenn man die Präposition verändert. Liebe deinen Nächsten als dich selbst. Und dieses als bedeutet identisch. Das bedeutet, ich sehe jeden anderen genauso wie mich als eine Hülle, ausgestattet mit Persönlichkeit, hier beim tiefsten Innern als das Selbst, mein eigenes Selbst. Nicht verstanden jetzt als besitzanzeigendes Fürwort, sondern dasselbe Selbst, nicht das Gleiche, dasselbe Selbst repräsentiert wie ich. Im Innern ist also dasselbe bei jedem Menschen. Von daher sieht der fortgeschrittene Advaitin den anderen als das Selbst, das er auch ist. Das ist zum Beispiel mit ein Grund, warum sich ein Advaiter, Lehrer, Meister niemals über einen anderen stellen würde. Weil er weiß, dass im tiefsten Innern dasselbe da ist, die Einheit, das Universale, eine. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist aber nur graduell, das ist der Fortschrittsgrad auf dem Weg zu diesem Selbst wieder. Oder der Vergesslichkeitsgrad, der kleiner geworden ist dann beim Erwachen, im Gegensatz zum Nicht-Erwachen. Und das wäre natürlich ein schönes Symbol für Menschen überhaupt, wenn wir das in die Köpfe der Menschen richten, dass sie sich den anderen betrachten als eine Einheit, dasselbe wie ich, liebe deinen Nächsten als dich selbst, dann würden sämtliche Schranken von Krieg und Destruktion fallen. Denn wenn ich einem anderen dann etwas antue, dann tue ich es ja mir selbst an. Will ich also nicht, wer will sich schon selbst zerstören, außer der psychisch Gestörte, der zum Suizid neigt. Keiner will sich selbst zerstören und deshalb würde er dem anderen ganz anders begegnen. Respektvoll, würdevoll, in Demut und Bescheidenheit.
Ja, das passiert dann aber ganz natürlich, ne? Also weil einfach die Verbindung da ist, weil so ein Erleben da ist, der andere, das ist das gleiche Leben wie ich selber.
Ja. Das gleiche Innerste des Lebens. Das äußere Leben ist unterschiedlich.
Ja, klar, die Form ist unterschiedlich.
Gemäß aber, der Individualität auch.
Ja, natürlich.
Aber hinter dieser Individualität verbirgt sich ja der Jivatman und das Atman und das ist dasselbe. Mhm. Egal welche Nation, welche Rasse, ganz egal. Bis ins Tierreich fortzupflanzen.
Das heißt, du siehst in Tieren auch das Selbst, also das Leben, das gleiche Leben,
was in einem Tier. Nehmen wir mal Wirbeltiere, ein breites Spektrum. In einem Tier lebt natürlich auch das Atman, weil sonst könnte dieses Tier gar nicht existieren. Wir bekommen ja unsere Energie, alle, das gesamte Leben, ja auch die Pflanzen, das ist von diesem Atman. Von daher ist das in diesem Tier auch. Aber gehen wir mal auf Richtung Verstand. Das Tier hat, so wie wir meinen zumindest vom wissenschaftlichen Standpunkt, einen noch nicht so weit entwickelten Verstand wie wir. Aber deshalb kann ich es ja nicht hassen oder unterwerfen wollen unbedingt, sondern ich muss in diesem Tier einen Respekt gegenüberbringen, weil es auch ein geschöpftes Wesen ist, wie ich selber, ausgestattet mit der gleichen Grundeinheit, aber in unterschiedlicher Erscheinungsform oder Ausprägung.
Das klassische Advaita Vedanta gehört dazu Vegetatismus, also dass kein Fleisch gegessen
wird. Es wird empfohlen, je nachdem, die Swamis heute, das sind die indischen Mönche, die aus den verschiedenen Shankara-Klöstern kommen. Es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen. Empfohlen wird sattwische Kost, in jedem Fall. Sattva Guna ist das höchste der drei Gunas, Tamas, Rajas, Sattva. Sattva Guna bedeutet, dass jemand überwiegend Frisches zu sich nimmt, das ihn anhebt und nichts Totes, wie Konserven oder irgendwie sowas. Ne? Und auch nicht nur Rajasisches, also wilder Pfeffer und solche Geschichten, die einen so richtig antörnen, sondern ausgewogene Kost, die gesund ist und dem Psyche, Geist, Organismus, Körper, Organismus in Harmonie versetzen kann. Das wird empfohlen. Bei den Buddhisten zum Beispiel wird das sehr unterschiedlich gehandhabt. Da gibt es generell ein Fleischverbot. Aber man kann Fleisch essen, wenn es nicht für einen selber getötet worden ist. Das ist so eine kleine Möglichkeit, an so eine eiweißreiche Kost zu kommen. Vivekananda, der große Schüler von Ramakrishna, hat gesagt, ich bin ein großer Vertreter des Vegetarischen. Nicht des ganz strengen Vegetarischen, aber des Vegetarischen. Und ich befürworte das auch. Den meisten Menschen hilft das auch spirituell. Aber ich selber, so sagte er, gestatte mir da einige Besonderheiten. Ich esse auch schon mal Fleisch. Also wird unterschiedlich gesehen.
Elios, du hast auch ein Berufsleben, du hast sogar mehrere Berufe. Möchtest du vielleicht erwähnen, was du machst und was du anbietest da?
Ja, also es soll keine Werbekampagne werden, aber wenn es interessiert, ich bin in der Psychotherapie tätig. Ich bin tätig im Management-Coaching. Ich war selber lange Manager im großen Konzern, im Personalwesen. Und habe dann noch eine Besonderheit als Sicherheitsfachkraft. Das hat sich mal so entwickelt, dass ich da eine Ausbildung gemacht habe und bin da auch unterwegs. Unterwegs heißt, bin tatsächlich auch mit dem Auto oder reisetechnisch unterwegs. Und die Psychotherapiearbeit geschieht eher hier zu Hause, integrierte Praxis. Insgesamt hängt mein Herz nicht mehr so am Berufsleben, sondern also in dem Sinne, dass ich damit identifiziert wäre oder alles dafür tue und jede Freizeit opfere, sondern das Berufsleben hat sich seit vielen Jahren schon bei mir als Teil des gesamten Spirituellen integriert. Wenn ich beruflich unterwegs bin, dann ist das für mich eigentlich kein Unterschied, ob ich ein spirituelles Seminar halte oder ob ich irgendwo sicherheitstechnisch Tipps und Hinweise gebe. Natürlich ist die Art der Handlung unterschiedlich und ich werde nicht an irgendwelchen Hochregalen stehen bei irgendwelchen Leuten und denen jetzt Advaita-Vorträge halten, es sei denn, sie wünschen es. Aber allein die Begegnung mit anderen Menschen und mit mir ist immer ein spiritueller Akt und so wird es von meiner tiefsten Auffassung auch immer gesehen und von daher gibt es berufliche Situationen, aber im Endeffekt ist mein Leben ein großes Ganzes geworden, ein großes spirituelles Ganzes, das verschiedene Nuancen hat.
Du hast am Anfang schon mal dein Buch erwähnt. Vielleicht kannst du es mal gerade zeigen und was drüber sagen.
Ach ja, den Titel Universale Freiheit habe ich gewählt, weil so ist ja auch in dem Gespräch heute rausgekommen, es eine andere Form von Freiheit gibt. Ich glaube, wir sagten das zu Anfang unseres Gesprächs, als das, was sich die Menschen gewöhnlich da vorstellen. Diese andere Form der Freiheit stellt sich dann ein, wenn sie das Individuelle verlässt und in die universalen Ebenen eintritt. Wenn also die Buddhikraft das ganze Niedere eingesogen hat und die neue Blickweise von oben her stattfindet. Diese Freiheit ist unvergleichlich zu dem, was sich Menschen heute so an kleinen Freiräumen schaffen und das für Freiheit halten, weil die Freiheit, die die Menschen normalerweise kennen, ist eben vergänglich und sehr flüchtig. Ist mal kurz frei von irgendwas und dann kommt das nächste schon wieder, für das wir arbeiten müssen oder an dem wir arbeiten müssen. Universale Freiheit ist ein kosmischer Aspekt eines Befreiungsaktes, der diese kleinen Freiheitseinheiten des normalen Lebens nicht mehr benötigt. Von daher ist es ein Erleuchtungsaspekt, universal frei zu sein und ändert die Blickweise auch fürs Berufsleben komplett und vor allen Dingen die Auffassung vom Menschen. Dieses Liebe das, was du selbst bist in dem anderen, das kommt dann sehr stark zum Tragen. Und das ist ein Befreiungsakt, weil man sich keine Gedanken mehr machen muss, was ich von dem anderen halte oder zu halten habe. Ich kann zwar noch darüber kommunizieren und auch was Kritisches oder Würdevolles sagen, aber im Endeffekt bleibt dieses Wesen dann, das die universale Freiheit erlangt hat, frei davon. Freie Begegnungen mit anderen. Und das ist dann eine Begegnung im Endeffekt von Herz zu Herz und kann helfen, die Chakren und besonders das Herzchakra, was wichtig ist beim Advaita, zu öffnen.
Könnte man sagen, es ist die Freiheit, jeden Moment das zu tun, was gerade richtig ist, was gerade ansteht. Wo
es ist eine Freiheit, die dann die Gnade des Herrn, die Gnade Gottes ist, dass das Leben nach höheren Prinzipien abläuft und nicht nach der Planung individueller Prinzipien. Von daher ist dann das samsarische Leben für ein Wesen mit universaler Freiheit ein Prozess, der nicht mehr individuell gesteuert wird, sondern der vom höchsten Einen gesteuert wird. In dem alten Film Die Zehn Gebote, wo Moses dann flüchtet in die Wüste rein und so und dann völlig erschöpft da liegt. Ich erinnere mich an so eine Szene, ich habe es schon ein paar Mal gesehen, da liegt er ausgestreckt im Sand und dann ist eine Stille plötzlich und auf einmal kommt so eine Stimme vom Himmel, die dann sagt, jetzt ist das Werkzeug bereit. So, genau das ist das. In dem Moment ist eine Symbolik, die vielleicht früher keiner verstanden hat, ich damals auch nicht. Moses hat da durch diese Erfahrung einen Transformationsprozess erfahren und konnte das Individuelle aufgeben und ist jetzt zum Göttlichen übergegangen, ins Universale und war dann ein echtes, reines, sauberes Werkzeug, das in dieser Welt ja dann auch etwas bewegt hat, wie wir wissen aus der Historie. Und so geht es mit allen Wesen, die in dieses Universale eingetaucht sind. Sie bewegen etwas, merklich oder unmerklich, aber wer mit ihnen in Berührung kommt, wird eine Veränderung erfahren. Die muss nicht heute stattfinden, aber die kann künftig stattfinden. Es ist in jedem Fall wichtig, dass man sich der Sache erfreuen darf, solchen Wesenheiten zu begegnen im Leben. Das alleine ist schon sehr gutes Karma.
Gibt es noch ein Thema, über das du sprechen möchtest?
Was vielleicht abschließend gesagt werden könnte, ich möchte den Menschen zurufen, begebt euch wirklich auf einen authentischen spirituellen Weg. Ich plädiere hier nicht nur für den Advaita Vedanta, sondern für Wege, die wirklich offen sind und den Menschen in das höchste Eine führen können oder ins Absolute. Prüft das auch mit euren ganz normalen, rationalen Kräften. Geht in euch, prüft es mit dem Herzen und vertraut euch dann, wenn das Herz zustimmt, einem Lehrer an, der euch da weiterbringen kann. Wenn er eine Gruppe hat, dann taucht damit ein. In jedem Fall ist das wichtig, unabhängig davon, ob man jetzt zu Lebzeiten schon Erleuchtung erlangt oder nicht, das sollte man erstmal ganz vergessen, denn wenn man sich darauf konzentriert, entschwindet es mehr oder weniger von einem. Das heißt, sobald ich anfange, mich mit der Erleuchtung zu identifizieren, entfernt sie sich schon wieder von mir. Ich muss also auch davon frei werden. Das ist auch nur ein Konzept des Verstandes, dieses Erleuchtungswollen. Macht euch frei davon, gebt euch einfach auf den Weg, studiert, geht in eine Gruppe, vertraut euch einem Lehrer an. Das bringt nach und nach sehr viele Auflösungsprozesse im Karma mit sich. Das wird euch weiterführen und es gibt einen Zuruf von Shankara, das können wir vielleicht als Schlusswort verwenden. Shankara sagt, wer es zu Lebzeiten nicht geschafft hat, die Befreiung zu erlangen, sich aber wirklich bemüht hat, die Qualifikationen zu erarbeiten und sich einem Guru anzuvertrauen, dem wird in der Todesstunde die Befreiung erfahren und widerfahren. Und das ist doch wohl eine wunderschöne Aussicht, auf die wir wirklich vertrauen können, weil das nicht irgendwer gesagt hat, sondern ein hoher Erleuchteter, das größte geistige Wesen vielleicht, was Indien je gesehen hat.
Ja, Elius, vielen Dank. Ich danke dir.
Danken wir Ishvara, der uns dieses gute Karma ermöglicht hat.